Straßenkinder legen sich sehr schnell das Geschick zu, unsichtbar zu sein. Es ist auch ein Überlebensgeschick für sie. Die sind verhasst, die werden von der Polizei verprügelt, von der Öffentlichkeit, von den anderen Gangs. Und wenn du nicht Ausschau haltest, verpasst du sie. Die sind so geschickt darin, unsichtbar zu sein. Und den Kindern zu zeigen, dass da jemand ist, der sie sieht und der sie hört und der sie ernst nimmt und der für sie ist und nicht gegen sie. Ich glaube, das ist der Schlüssel.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin. Als junges Ehepaar haben Daniel Bürgi und seine Frau Karin ihre sichere Existenz in der Schweiz hinter sich gelassen und sind nach Nepal gereist. Der Plan war, 3 Jahre dort zu verbringen und in ihren jeweiligen Berufsfeldern einen Unterschied zu machen. Daniel als Ingenieur, seine Frau als Lehrerin. Mittlerweile können sie auf 30 Jahre Engagement in Nepal zurückschauen und aus ihrem Einsatz ist das Hilfswerk Himalayan Life entstanden, das Straßenkindern ein Zuhause, Bildung, Ausbildung und damit eine neue Zukunft schenkt. Ich bin Leonie Walder und habe mit Daniel Bürgi darüber gesprochen, warum Straßenkinder mehr Zuneigung als Bildung brauchen und wie man hoffen kann, wenn es keinen Grund mehr zum Hoffen gibt. Schön, seid ihr mit dabei. Ich sitze hier mit Daniel Bürgi und wir haben sehr Glück, dass er Zeit hat überhaupt für uns, denn morgen fliegt er bereits wieder nach Vancouver in seine Heimbasis, wo er mit seiner Familie lebt. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Schön, ja, bist du
danke
da.
Dankeschön.
Als erstes würde ich gerne wissen, hast du heute schon etwas gehofft und hat sich diese Hoffnung erfüllt?
Wahrscheinlich hätte ich gehofft, dass dieses Interview auf Schweizerdeutsch wäre. Und nein, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt.
Schon die erste Enttäuschung. Ach, tut mir leid.
Nicht so schlimm.
Ich finde, es klingt aber sehr gut. Ich habe da noch einige weitere Einstiegsfragen, die ich auch jedem Hero of Hope stelle. Und zwar meine erste ist, wenn dich dein 10-jähriges Ich heute sehen würde, wo du heute bist in deinem Leben, worüber wäre es überrascht?
Super spannende Frage. Ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen und in Zürich. Und ich denke, wir hatten uns schon vorgestellt, dass wir auf dem, was unsere Eltern aufgebaut hatten, so ein bisschen Wohlstand, dass wir das weiter ausbauen und Ausbildung und Einfamilienhaus und fettes Auto. Und ich denke, das war wahrscheinlich schon da in meinem Hinterkopf. Und da wäre wahrscheinlich mein 10-jähriges Ich überrascht, mein Leben jetzt zu sehen. Nicht, dass mir das fehlt oder so, aber es ist einfach sehr international, sehr anders, nicht gut bürgerlich. Und ich verbringe viel Zeit mit Menschen, die aus sehr, sehr zerrütteten und zerbrochenem Umfeld kommen. Ich beschäftige mich mit viel Elend beruflich. Das hätte ich wohl wahrscheinlich nicht gedacht.
Als 10-Jähriger wärst du eher so Einfamilienhaus, schöner Garten.
Ja, schon.
So
in diese Richtung. Meine, das klingt ja auch verlockend, ja.
Wenn du jetzt mit deinem 10-Jährigen Ich sprechen könntest, was würdest du ihm sagen?
Dass es gut ist so. Dass es im Leben wohl Wichtiges gibt als Einfamilienhaus, fettes Auto und so weiter. Und ich freue mich extrem darüber, dass wir so arbeiten können, wie wir arbeiten, dass wir Menschen Hoffnung bringen können. Und als Organisation haben wir so einige Wörter, die für uns ganz wichtig sind. Die kommen halt auch von mir als Gründer. Was mir wichtig scheint, ist Leben mit Sinn, Leben mit Zweck, Leben mit Hoffnung und Leben mit Vergebung. Das würde ich wahrscheinlich betonen.
Du hast da schon viele sehr schöne Stichworte gefragt, über die würde ich gerne direkt sprechen. Aber bevor wir jetzt über deine Arbeit heute sprechen, müssen wir vielleicht noch so ein bisschen zurückgucken in die Geschichte, in deine Geschichte. Du bist ja vor ungefähr 30 Jahren mit deiner Frau nach Nepal gezogen. Warum? Was ist da passiert?
Ja, also ganz grundsätzlich hatten wir uns eben eigentlich als junge Schweizer wirklich reingekniet in Ausbildung. Ich bin Ingenieur, meine Frau ist Lehrerin. Wir haben uns auch sehr aktiv beteiligt an Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde. Aber irgendwie hatten wir schon von Anfang an das Gefühl, dass wir irgendwann mal noch etwas im Ausland machen möchten. Wir hatten uns nicht so einen langen Einsatz vorgestellt, gar nicht. Dann kam noch ein Erlebnis dazu. Als wir in Indien reisten, traf ich das erste Mal in meinem Leben Straßenkinder an oder war auch das erste Mal in meinem Leben richtig abgrundtiefer Armut ausgesetzt. Nicht, dass ich die selbst erlebt hätte, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen und habe gespürt, wie hilflos ich dem gegenüber bin. Und das ist der Wunsch entstanden, dass wenn da irgendwie wir einen Beitrag leisten können, wie wäre das? Und wiederum, das ist auch in diesem Klima von den 80er und 90er Jahren, wo eben viel Hoffnungslosigkeit ja auch geherrscht hat, wo da waren die ganzen Katastrophen mit der Exxon Valdez, dem Oil Spill in Alaska und Tschernobyl und der große Tsunami und so weiter. Und ich denke, für Karin, meine Frau und mich, da war schon ein Wunsch da, könnten wir nicht auch gerade mit unseren beruflichen Fähigkeiten irgendwo und irgendwie einen Unterschied bewirken. Und so hatten wir uns dann entschieden, dass wir einfach mal für 2 bis 3 Jahre einen Einsatz machen, eben mit der Bedingung, dass wir unsere beruflichen Fähigkeiten einsetzen können. Und da hat sich einfach Nepal angepriesen im Sinn, da war eine Stelle offen für Kraftwerke, Kleinkraftwerkbau, das passte für mich und für Karin als Lehrerin gibt es immer Arbeit. Und so sind wir nach Nepal gezogen.
Und was war da euer Ziel oder eure Vision, als ihr dort angefangen habt?
Ja, einerseits mit unserer Ausbildung hoffentlich etwas bewirken, hoffentlich sofort natürlich. wir hatten so viel Erfahrung in Kinderarbeit und Jugendarbeit von hier. Da wollten wir schauen, passt das auch für Nepal? Können wir damit etwas bewirken und auf diese Art und Weise einen Unterschied machen? Das war schon die Idee. Können wir irgendwie einen Unterschied bewirken? Und dann mussten wir allerdings dann feststellen, nach 3 Jahren, dass wir sehr wohl viel gelernt hatten, sehr viel profitiert hatten in unserem eigenen Leben, im eigenen Herzen, im eigenen Denken. Karin hatte auch eine Schule angefangen für Kinder im Slum, ganz nahe da, wo wir wohnten, und sich wahnsinnig investiert. Und auf eine Art und Weise war das auch gut, aber so ganz erfolgreich war es nicht. Wir mussten lernen, dass die Maslow-Pyramide tatsächlich Realität ist. Kinder, die kein Zuhause haben, die hungern, deren Existenz nicht gewährleistet ist, die auch das Bedürfnis von Sicherheit nie gestillt wissen. Da funktioniert Schulbildung schlicht und einfach nicht.
Dass das Einmaleins nicht die höchste Priorität?
Nö, funktioniert ganz echt nicht. Und so nach 3 Jahren mussten wir feststellen, wir haben zwar viel gelernt, aber wir haben noch keinen wirklichen Unterschied bewirkt. Und zweitens stellten wir fest, dass irgendwo in unserem Herzen etwas passiert war. Und ich kann das am besten beschreiben als, dass da war eine Liebe entstanden zum Volk und zum Land von Nepal. Und so hatten wir uns entschieden, weiterzumachen, aber ein bisschen anders weitermachen. Eben, was wir gelernt hatten in den ersten 3 Jahren umsetzen. Nochmals neu starten, nochmals neu mit Jungscha starten, aber diesmal mit lokalen Mitarbeitern. Und das ist etwas, was uns bis heute geblieben ist. Wir investieren viel, viel in lokale Mitarbeiter, weil, ja, wir sind jetzt da, aber vielleicht morgen nicht mehr.
Also das ist ja auch eine völlig andere Kultur, in die ihr da hineingekommen seid mit euren Ideen, mit eurer Vision. Was waren da die größten Herausforderungen in den ersten paar Jahren?
Ganz sicher war ja unsere Hoffnung, einen Unterschied zu bewirken für die Ärmsten der Armen. Und überhaupt schon mal an die Ärmsten der Armen ranzukommen, das hat sich als schwierig entpuppt. Wir hatten uns das einfach vorgestellt. Einfach mal was machen, einfach etwas anbieten. Aber Tatsache ist, gerade wenn es um Straßenkinder geht, du musst erst ihr Vertrauen gewinnen, weil diese Kids, die haben ja gelernt, durch ganz, ganz schwere Erfahrungen, dass sie nie und gar nie einem Erwachsenen vertrauen können. Und ihr Vertrauen zu gewinnen braucht Zeit und es braucht Sprache, es braucht Verständnis. Aber trotz den kulturellen Barrieren sind viele Dinge ja auch gleich, wenn es um Menschlichkeit geht. Mhm. Ja, Kinder brauchen Schutz, Kinder brauchen Fürsorge und Liebe und dann auch Bildung. Und das ist hier so bei uns und das ist auch in Nepal oder Indien so.
Also wenn ich dich richtig verstehe, hat das sehr, sehr viel Geduld auch gebraucht, Feingefühl. Also man kommt nicht dahin und ändert einfach direkt alles. Warst du schon mal kurz davor, einfach alles hinzuwerfen?
Ich denke nicht. Ich bin kein, der Ausdruck auf Englisch ist Quitter. I'm not a Quitter. ist vielleicht eine meiner Gaben als Leiter, dass ich nicht aufgebe und dass ich kreative Wege sehe und finde, wo andere vielleicht keinen Weg sehen. Einfach aufgeben war nie ein Thema. Es war schon ein Thema, wie kann es weitergehen, wie gehen wir mit den Schwierigkeiten um und mit den Problemen, die wir nicht im Griff haben. Zum Beispiel Gesundheit. Ich bin nicht ein gesundheitlicher Riese und war viel, viel krank in den ersten Jahren und auch später. Und damit umzugehen, lernen, das war schon Herausforderung und ist auch jetzt eine Herausforderung durchaus.
Und was gibt dir da dann die Kraft oder hat dir die Kraft gegeben, dass du eben weitergemacht hast, obwohl es so schwierig war?
Ja, was mich antreibt wohl ist, ich sehe Veränderung. Ich sehe, wie wir durch eigentlich einen relativ kleinen Einsatz von uns im Leben von Menschen, von Kindern, echt etwas Neues entsteht. Und da sind wir gleich wieder beim Thema Hoffnung und Sinn und Zweck und Vergebung. Wie diese Faktoren so einen Unterschied bewirken und wie wir erleben können, wie Menschen total verändert werden. Und dann für mich schon auch von der Dimension vom Glauben her, die Veränderungskraft vom Evangelium in Taten, Wahrheit, in Action zu sehen, das ist sensationell.
Kannst du dich noch erinnern an so deinen ersten, ich mache jetzt Anführungsschlusszeichen, Erfolgsmoment in Nepal, wo du wie gemerkt hast, jetzt sehe ich, da hat sich jetzt wirklich etwas verändert. Da konnten wir schon was erreichen.
Auf Anhieb kommen mir die ersten Misserfolge in den Sinn. Aber wiederum, ich denke natürlich an Menschen, an Geschichten von jungen Menschen, die sich so unglaublich verändert hatten. Ich kann nicht sagen, dass es der erste Moment ist, aber Kiran kommt mir in den Sinn, ein junger Mann, jetzt 25 Jahre alt, der ist Schichtleiter bei uns im Sozialunternehmen in der Recyclingfabrik. Er kam zu uns, als er 13 war. Und als er zu uns kam, hatte er bereits 7 Jahre auf der Straße gelebt. Also
sehr, sehr jung.
Sehr jung. Seine Geschichte, die lernten wir erst später, weil ja, das war genauso eine Story. Er musste erst Vertrauen fassen und da kam er dann zuerst mal in die Straßenküche, wo die Kinder kommen können und einfach mal Food kriegen und etwas Fürsorge kriegen und einen Moment weg sind vom Druck der Straße. Und dann dauerte es mehrere Monate, bis er es gewagt hat, zu uns in die Notunterkunft zu kommen und uns noch ein bisschen mehr Vertrauen zu schenken. Und dann dauerte es Monate, bis er den Schritt wagte, zu sagen, ich möchte dem Leben auf der Straße den Rücken kehren. Und dann, ich denke, erst ein Jahr oder zwei später erzählte er uns seine Geschichte. Mhm. Und das macht ja auch Sinn, wenn ich erzählen kann, dass mein Vater NASA-Ingenieur ist oder weiß auch ich was super Tolles, dann erzähle ich das gern. Aber wenn ich erzählen muss, dass meine Mutter und mein Vater mir das Leben zur Hölle gemacht haben, das macht weniger Freude zum Erzählen. Seine Geschichte ist wirklich hart anzuhören und ich muss sie jetzt auch nicht im Detail erzählen, aber seine Mutter hat ihn schon als Teenager gehabt und so wie ich das verstehe, war sie vergewaltigt worden und hat es nicht geschafft, ihn anzunehmen oder zu lieben. Und dann war er ein kleiner, kränklicher Junge, ist mehrmals fast gestorben und hat eine Abfolge von die sagen dem die Onkels erlebt, ja, wer ja. Der Gott bei der Mutter gelebt hat und wirklich ganz, ganz schwierig. Und dann irgendwann, ja, eben mit so 6 Jahren hat er das nicht mehr ausgehalten.
Also er ist von zu Hause weg?
Er ist weg. Es ist auch kein Zuhause, es ist einfach im Slum, aber immer die Betrunkenheit und der Streit und die Abfolge der Pseudoväter, er hat das nicht mehr ausgehalten. Mit 6 ist er auf die Straße. Aber auf der Straße hat er die nächste Hölle kennengelernt. Mhm. Da ist die Gang. Und er, der Kleine, der Feine, hat auch ein ganz feines Herz. sehr verletzlich. Der ist da sofort unter die Räder gekommen. Das Aufnahmeritual in die Gang ist immer Gruppenvergewaltigung. Da stockt mir der Atem. Da hat sich der kleine Kian hat sich entschieden. Der hat irgendwie, der hat schon als Sechsjähriger hat er ein Verständnis gehabt von Recht und Falsch und von Gut und Böse. Da hat er sich entschieden, dass er lieber für die nächsten 7 Jahre im öffentlichen WC-Haus wohnt, als bei der Gang.
Als da dabei zu sein.
Und wir haben ihn da gefunden.
Wow.
Und der Kian, du hast gefragt, Erfolgserlebnis. Mhm. Und es ist eine lange Story, das passiert nicht über Nacht. Aber der Kian, der hat echt einen langen Weg gemacht. Wie gesagt, er ist jetzt Schichtleiter bei uns. Dann hat er die Ausbildung bei uns im Recyclingunternehmen gemacht. Einfach so berufliche Fähigkeiten erlernt. In die Schule konnte er nicht mehr mit 13. Das ist, der Zug ist abgefahren, ja. Was mich so beeindruckt an ihm ist, jeden Monat, wenn er den Zahltag kriegt, geht er in den Slum und bringt seiner Mutter einen Teil.
Diese Mutter, die er so...
Die Mutter, die ihm das Leben zur Hölle gemacht hat. Ich meine, das ist Veränderung, ja.
Das ist Größe, ja.
Und das Größe, das ist Veränderung, das ist Power. Und drum, für mich eben sind diese Worte so wichtig. Leben mit Vergebung, da ist so viel Power drin. Und du siehst es ihm an, er ist versöhnt mit seiner Vergangenheit, trotz allem. Das ist Erfolgsstory, die gibt mir Kraft und Mut.
Das gibt mir auch gerade Tränen und Gänsehaut. Wenn du dir so tragische Schicksale begegnen, so Kinder, die so viel Gepäck schon mitbringen, wie bleibst du da zuversichtlich?
Ja, das ist vielleicht auch eine Gabe von mir, gell? Ich bin ein Positivdenker. Ich glaube daran, dass es Veränderungen gibt. Aber auch in diesen schlimmen Geschichten, auch in Kians Geschichte, gibt es so Momente, schon bevor wir aufgetaucht sind, wo es Lichtstrahle gibt in ihrem Leben. Da gibt es ja einen berühmten Denker vom 2. Jahrhundert, den Irenaeus, der hat das so gesagt, alle Güte, alle Schönheit und alle Wahrheit, wo auch immer man die findet, ist immer Gottes Güte und Gottes Schönheit und Gottes Wahrheit. Und die Spuren von Güte und Wahrheit und Schönheit, die findest du auch im Slum und auch im Leben von Kiran. Und die zu finden und auf denen aufzubauen, das ist doch die Basis von Hoffnung und Zukunft, ja?
Wir werden über Hoffnung noch ein bisschen sprechen. Jetzt habe ich zuerst noch eine Frage, die ich auch immer allen Heroes of Hope stelle. Und zwar geht es in dieser Folge heute um dich, um deine Arbeit, um dein Engagement. Wenn du jetzt selber dieser Folge einen Untertitel geben müsstest, wie würde der lauten?
Darf ich den auf Englisch sagen?
Ja.
Hope against all hope. Hope against all hope. Das kommt aus der Bibel, gell? Dem Abraham wird das so zugesprochen, dass er hofft, wo es eigentlich keine Hoffnung gibt. Ich hatte mal eine ganz tolle Frau, die ist Schweizerin, die arbeitet seit 30 Jahren in Indien und auch unter Kindern. Und wir konnten die gewinnen dazu, eine Schulung zu machen mit unseren Mitarbeitern. Und zwar zum Thema Attachment Deficit Disorder. Mhm. Also da geht's drum um das, was im Inneren halt von, auch gerade von den Straßenkindern echt kaputt ist, weil sie nie die Chance hatten, als kleine Kinder mit ihren Eltern ganz nahe zu bonden.
So Bindung aufzubauen.
Ganz genau. Sicherheit, ja. Und das erklärt vieles von ihrem ansonsten sehr bizarren Gehabe und Behavior. Und die Barbara, die kam dann und ich hatte mit ihr abgemacht, dass sie 4 Tage mit unseren Mitarbeitern Schulung macht, damit wir besser verstehen, wie diese Disorder aussieht und wie wir mit der umgehen können. Und ich habe sie gebeten, uns 2 Tage von den 4 Tagen die Disorder aufzuzeigen und dann 2 Tage darüber, wie wir mit Traumabewältigung machen können mit den Kids. Und am dritten Tag machte sie einfach weiter mit dieser Beschreibung. Es war auch super spannend und für unsere Mitarbeiter ganz, ganz lehrreich, für mich auch. Und da habe ich ihr gesagt, Barbara, stopp. Wir hatten was anderes abgemacht, dass du uns heute, ab heute hilfst, Wege zu beschreiben und dass du uns Tools gibst, wie wir diesen Kids helfen können, ein normales Leben zu führen. Mhm. Und hat sie mich angeschaut und gesagt, Dani, du kannst unmöglich so naiv sein, zu glauben, dass diese Kids hier ein normales Leben führen. Die sind alle schon vergewaltigt worden, haben alle schon vergewaltigt und die nehmen alle Drogen und schau mal ihren Körper an, da gibt es ja kaum einen, der nicht voller Narben ist in dem Alter. Und ich habe mich entschieden, die nächste Nacht habe ich praktisch nichts geschlafen, yeah. Und ich habe mich entschieden zu hoffen, da wo es eigentlich keine Hoffnung gibt, und daran zu glauben, dass es einen Weg vorwärts gibt. Und ich erlebe das, dass es auch das gibt. Aber es ist nicht immer einfach so einfach, gell? Mhm. Und nicht jede Story ist eine Erfolgsstory.
Aber so an dem guten Fest, ja. Klammern auch. Ja. Ja. Dass dir das Kraft gibt. Vielleicht da ganz konkret, wie sieht eure Arbeit heute aus? Also wir haben vorhin gesprochen, ihr seid vor 30 Jahren gegangen, habt immer mal wieder auch geschaut, was machen wir jetzt? Was macht Himalayan Life heute alles?
Ja, das ist sensationell, wie sich das entwickelt hat. Als wir nach Nepal gingen, hatten wir ja wirklich nicht geplant, eine Organisation zu gründen oder 30 Jahre da zu bleiben. aber das hat sich einfach so ergeben, Schritt um Schritt. Eigentlich der Beginn war nach den ersten 3 Jahren, als wir uns entschieden, weiterzumachen und einfach jetzt seriös etwas aufzubauen auf der Basis von dem, was wir schon gelernt hatten. Dann ganz sicher Fokus Straßenkinder. Das hat viel, viel Kraft gekostet und jedes der Straßenkids, das weg ist von der Straße. Heute leben 80 ehemalige Straßenkinder bei uns im Heim. Und viele sind auch schon weiter. Mhm. Zum Beispiel der Kian-Schichtleiter, ja, bei uns. Da gibt es viele solche Storys. Für jedes dieser Kinder haben wir gerungen und gekämpft. Darum ist es nicht eine Übernacht-Story, das ist eine 30-Jahre-Story. Also Fokus Straßenkinder ganz stark mit dem Aufbauen dieser Programme, dann auch das Aufbauen der Petricycling-Fabrik. Das war einfach ganz klar für den Zweck, dass Kids, Teenager, die nie zur Schule konnten, eine Chance haben, berufliche Geschicke zu erlernen und sich einfügen können in ein kleines soziales Umfeld, lernen können, wie man da lebt, dass es verträglich ist mit dem sozialen Umfeld und einen Beitrag dazu zu leisten.
Also ihr habt die Firma, habt ihr gegründet, ja, um Arbeitsplätze zu schaffen, eigentlich primär?
Arbeitsplätze und Lehrplätze, ja, für Lehrlinge. Aber wir haben immer die drei Schlagworte scheint so ein bisschen ein Thema zu sein, aber die drei Schlagworte für die Recyclinganlage sind People, Planet, Profit. Da geht's um die drei, also um die Menschen, das sind fast alles Leute aus randständigen sozialen Verhältnissen, die bei uns arbeiten, also die Leadership, dann die Kids, die eine Ausbildung gemacht haben, jetzt haben wir mehr Praktikumsplätze, und dann Planet, natürlich geht es um Umweltschutz. Wir wollten wirklich einen Beitrag leisten mit dieser Firma. Nicht einfach irgendwas Blödes produzieren, sondern etwas, was dem Land auch dient. Und die Idee ist auch, dass es einen Profit abwirft, also Gewinn macht. Weil im Moment haben wir ja zwar Spenden zur Verfügung, aber da kann ja ein Tag kommen, wo das nicht mehr der Fall ist. Mhm. Wo wir uns auch auf etwas abstützen müssen im Land. Und in dem Sinne ist es ein Stück Nachhaltigkeit, was wir da aufgebaut haben und immer noch aufbauen.
Also, dass es selbsttragend ist irgendwann?
Irgendwann, ja, hoffentlich, ja. Ja, es ist jetzt nicht selbsttragend. Die Firma schon. Die Firma wirft einen Profit ab und der fließt auch zurück in die Arbeit von Himalayan Life. Eigentlich, wenn wir jetzt das so anschauen, es kommt wieder so ein Dreier-Ding. Wir können sagen, dass Himalayan Life 3 Dinge macht. Wir haben Heime für Kinder, deren Verhältnisse zu Hause einfach nicht zulassen, dass sie da sind. Straßenkinder, die Sklavenkinder oder Migrantenarbeiterkinder, aber es sind wirklich Sklavenkinder. Dann haben wir Schülerheime für Kinder, die sonst nicht zur Schule könnten. Im Moment haben wir total 520 Kinder in all diesen Heimen. Dann zweitens machen wir Sport- und Freizeitprogramme, Jungscha. Das ist etwas, was wir vom ersten Tag an in Nepal gemacht hatten und es ist nach wie vor so ein tolles Instrument für Prävention Und ich denke auch an mein eigenes Leben. Ich habe meine ersten Schritte in Leiterschaft, habe ich als Leiter von Jungschau gemacht. Mhm. Und es hat mich echt geprägt. Und ich glaube, es prägt jetzt Hunderte und Tausende von jungen Menschen in Nepal. Und drittens, Bildung, Schulbildung, Ausbildung. Wir haben unsere eigene Schule, wir haben Ausbildungsplätze. Das sind die drei Dinge, die Himalayan Life macht. Und natürlich müssen wir uns immer wieder neu überlegen, an jedem Projektstandort, wovon braucht es jetzt und heute mehr und wovon braucht es weniger. Es ist nicht eine Vision, die einmal umgesetzt werden kann und dann einfach weiterläuft.
Aber sehr, sehr viel passiert in den letzten 30 Jahren da auf jeden Fall.
Ja, wenn du so fragst, ja, ist echt cool. Viele Menschenleben sind verändert worden und darum geht es uns ja auch.
Jetzt gerade, wenn du Kindern begegnest, die, ja, so wie du es geschildert haben, die aus solchen Familien kommen, die keine Liebe oder Zuneigung erfahren haben als Kinder, was brauchen Leute als erstes, die eben sonst irgendwie nichts haben? Was ist so das, was ihr anbietet?
Den Kindern. Mhm. Zuneigung und Liebe. Und ich kann es auch noch ein bisschen anders beschreiben. Straßenkinder, ich mache es jetzt einfach am Beispiel der Straßenkinder. Straßenkinder, die legen sich sehr schnell das Geschick zu, unsichtbar zu sein. Es ist auch ein Überlebensgeschick für sie. Die sind verhasst, die werden von der Polizei verprügelt, von der Öffentlichkeit, von den anderen Gangs. Und wenn du nicht Ausschau haltest, verpasst du sie. Die sind so geschickt darin, unsichtbar zu sein. Und den Kindern zu zeigen, dass da jemand ist, der sie sieht, mhm, und der sie hört und der sie ernst nimmt und der für sie ist und nicht gegen sie, ich glaube, das ist der Schlüssel. Und wiederum, das geschieht nicht von heute auf morgen. Und die Kinder, die wollen dann auch, dass du ihnen das beweist. Mhm. Das sind zum Teil schwierige Situationen, wo sie echt an die Grenzen gehen. Einfach, ich glaube nicht, dass sie das bewusst steuern können, aber sie müssen, da ist ein innerer Drang da für sie, sie müssen erfahren, ob du das wirklich ernst meinst oder nicht, ob du wirklich für sie bist oder nicht.
Weil sie so oft auch schon enttäuscht wurden.
Natürlich, ja.
Ihr investiert euch in Straßenkinder. Wenn du in deine eigene Biografie schaust, wo wurde in dich investiert?
Ja, natürlich zu Hause in der Familie. Aber schon auch als junger Leiter, vor allem im Bereich Jungschau, da bin ich immer noch überrascht eigentlich, wie die Verantwortlichen in mich investiert hatten und an mich geglaubt hatten, als ich eigentlich noch selber nicht an mich glaubte oder auch nicht unbedingt bereit war für die Aufgabe. Ich hab Lager geleitet für Jungschäler als 19- und 20-Jähriger. Aber dass jemand an mich geglaubt hat, bevor ich selber an mich geglaubt habe, ich glaube, das ist der Schlüssel, das ist der Motor zum Wachsen in der Leiterschaft.
Auch so ein bisschen Vorschussvertrauen, das man da bekommt.
Genau.
Dass man auch sagt, du darfst jetzt mal zeigen, was du kannst. Du hast ganz zu Beginn gesagt, dein 10-jähriges Ich hätte dich wahrscheinlich nicht in Nepal gesehen oder in Vancouver. Hast du deinen Entscheid schon einmal bereut, da die Zelte abzubrechen und wegzugehen mit deiner Frau?
Nee, nicht bereut. Aber manchmal, wenn wir nach Hause, in Anführungs- und Schlusszeichen, kommen in die Schweiz. Wir haben drei zu Hause, ja. Wir hatten zuerst 12 Jahre ganz in Nepal gelebt. Und dann konnte ich für Weiterbildung nach Kanada gehen. Aber die meiste Zeit verbringe ich ja in Nepal. Also ich habe drei zu Hause. Aber drei zu Hause heißt auch, dass keines der drei zu Hause so tief verwurzelt ist, wie wenn du nur ein Zuhause hast. Und manchmal, wenn wir zu diesem Zuhause hier in die Schweiz kommen und ich mit meinen Freunden und meinen Peers austausche und sehe, wo sie im Leben sind, dann kommt die Frage auf, was wäre wohl gewesen, wenn wir hier unser Leben verbracht hätten. Und vielleicht, was hätte ich alles erreichen können oder was nicht. Aber das sind nur so Momente. Ich habe es nie bereut. Wir sind echt glücklich mit unserer Aufgabe, auch wenn es nicht immer einfach ist.
Das ist doch schön, wenn man das sagen kann, ja, für sein Leben. Ja. Jetzt sprechen wir gerade über die Leute hier in der Schweiz. Wir leben in der Regel häufig ein sehr komfortables Leben, ganz weit weg von den Realitäten, die dir da begegnen, in Nepal. Was wünschst du dir von den Leuten hier? Gibt es manchmal nicht, dass du denkst, was würdest du uns gerne mitteilen, so was mit deinen Erfahrungen, die du hast?
Ja, ich denke, dass manchmal die Storys, die ich erzähle hier aus Nepal, die sind wie Storys von einem anderen Planeten, ja. Sehr fremd. Und ich wünsche mir, dass die Storys nicht als Storys von einem anderen Planeten ankommen, sondern dass es letztendlich um die Menschlichkeit geht. Auch hier bei euch in der Schweiz gibt es Elend. Es hat ein anderes Gesicht. Auch hier gibt es Armut, hat auch ein anderes Gesicht. Aber ich wünsche mir, dass wir alle Empathie haben. Und ich wünsche mir, dass wir Barmherzigkeit üben. Und ich wünsche mir, dass wir es gibt da so einen Vers aus Micha, der für mich ein Leitvers ist. Gerechtigkeit üben und Gnade lieben und demütig mit Gott unterwegs sein, das wünsche ich mir für mein eigenes Leben und für sicher auch für meine Freunde hier in der Schweiz, was auch immer das dann in den spezifischen Umständen heißt. Mhm. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass meine Storys, wenn ich die erzähle, ich bin ja jemand, der sehr vokal ist und viel erzählt von dem, was wir erleben. Und ich erlebe eigentlich nie, dass sich Menschen dem verschließen, sondern dass sehr viel Empathie da ist, eben auch gerade für Kinder aus verelendeten Verhältnissen auf der anderen Seite vom Planeten.
Also auch so diese Eingestehen, vielleicht auch das Eingestehen, es geht uns ja auch was an, auch wenn es weit weg ist.
Ja, und das ist ja auch so. Wir teilen ja diesen Planet und wir haben ja eine Aufgabe gemeinsam hier, etwas Positives zu hinterlassen und zu schaffen.
Wir kommen jetzt noch ein bisschen mehr zur Hoffnung. Wir haben schon immer mal wieder über Hoffnung gesprochen und du hast sie auch immer wieder angesprochen. Aber du bist jetzt ein Hero of Hope, so ein Hoffnungsträger, ausgezeichnet. Was würdest du sagen, was hoffst du selbst von ganzem Herzen?
Für mich oder für?
Für die Welt, für dich, für wie immer.
Ja, du, ich komme gleich wieder zurück auf die drei Worte, weil die sind mir so, so wichtig. Also, lass mich nochmal anfangen. wir brauchen bei uns bei Himalayan Life viel den Ausdruck vom Nicht-Leben zum Leben. Das ist so unser Slogan sozusagen, die Vision. Und was wir damit meinen ist, das Leben unter der Brücke. Das ist Überleben, das ist Vegetieren, aber das ist nicht Leben. Und Leben, das soll doch geprägt sein von Perspektive. Ich brauche jetzt ein anderes Wort für Hoffnung. Von Perspektive, also von dem, was sein könnte, von einer Vision, die vorwärts zieht. Und das Leben soll doch geprägt sein von Sinn und Zweck. Und das Leben soll geprägt sein von Vergebung, wie bei Kiran, ja. Mhm. Der hat erlebt, wie Vergebung gegenüber seiner Mutter ihn freigemacht hat. Und das ist, was ich mir hoffe, dass wir das schaffen für uns selbst. Excuse me.
Oh, gut.
Dass wir das schaffen für uns selbst, Leben mit Perspektive, mit Sinn und Zweck und mit Vergebung zu üben, zu praktizieren, vorzuleben, und dass das ansteckend ist, ja.
Wurde auch schon einmal eine Hoffnung von dir enttäuscht?
Ich zögere. ja, natürlich. Natürlich, das erleben wir ja alle im Leben und im kleinen Maß, auch im großen Maß, ja. Ja.
Und was machst du, wie findest du wieder Hoffnung, wenn sie droht, verloren zu gehen?
Ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, die größte Hoffnung, die wir verloren hatten, wir haben einen Sohn verloren in Nepal. Und die Hoffnung ist ja auf die Zukunft, auf das, was sein könnte, und als Familie. Und ich meine, Gott hat das schon wieder gerichtet. Aber der Verlust von Hoffnung, der geht schon tief. Und letztendlich kommt da für mich der Glaube ins Spiel, wo ich mich darauf verlasse, dass die Zusage von Gottes Güte wahr ist, letztendlich.
Also dass diese vielen Zusagen, die Gott uns auch zuspricht in der Bibel, dass du dich daran festklammerst in diesem Moment.
Ja, aber ganz spezifisch auf die Zusage seiner Güte, dass er gut ist und immer gut ist und nur gut ist.
Wer ist dein persönlicher Hero of Hope, wenn du jetzt einen Preis geben
könntest? Mahatma Gandhi.
Das kam jetzt ganz schnell. Warum?
Seine Kreativität im Aufzeigen von Wegen, wo es scheinbar keine Wege gibt, im Millionen von Menschen Hoffnung schenken durch seine unglaublichen Methoden, das finde ich ganz, ganz inspirierend. Es gibt noch mehr, aber Mahatma Gandhi ist sehr, sehr inspirierend.
Gut, dann schließen wir gerade mit Mahatma Gandhi. Und ich muss sagen, ich finde dich wahnsinnig inspirierend, muss ich jetzt an dieser Stelle schon noch sagen. Und ich hoffe, dass die Geschichte, deine Geschichte auch weiter inspirieren kann. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, Daniel Bürgi, für dein Engagement in Nepal. Und es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Ja, und ich danke dir.
Dann wünsche ich dir alles Gute morgen bei deinem Flug und vor allem weiterhin ganz viel Hoffnung in allem, was du
danke
tust.
Danke vielmals, dir auch.
Trotz großen Anfangsschwierigkeiten haben sich Daniel Bürgi und seine Frau nie unterkriegen lassen und sind so zu Hoffnungsträgern für ganz viele Straßenkinder geworden. Wer mehr über die Arbeit von Himalayan Life erfahren möchte, findet den Link zu ihrer Webseite in den Shownotes. Dann hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. In der nächsten Folge spreche ich mit Salome Wieland, die mit ihrem Mann im Emmental einen Bauernhof leitet. Auf ihrem Hof gibt es nicht nur eine Vielzahl an Produkte, sondern er bietet auch betreute Wohn- und Arbeitsplätze. Und last but not least, dieser Podcast ist eine Produktion von ERF Medien. Unsere Arbeit ist getragen von Spenden und wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eure Unterstützung. Infos zum Spenden findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Ich bin Leonie Walder und wünsche euch eine schöne Zeit.
Heroes of Hope.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Go Magazin.